Ja, einen schönen guten Abend alle zusammen. Mein Name ist Roland Könke, wurde schon gesagt. Ich wohne im Moment kurz vor Trier oder neben Trier bei Hermeskeil. Ich bin Baujahr 72, das war im letzten Jahrtausend. Ist noch nicht altes Testament, aber fast. Und ich bin eigentlich in Berlin geboren. Mein Vater hat sich durch Billy Graham bekehrt, auf eine Evangelisation. Und meine Mutter, da war schon die Oma meiner Oma gläubig. Und so bin ich in christlichen Elternhaus aufgewachsen. Wir sind dann, als ich 2 war, nach Haiger gezogen, das ist ja hier in der Nähe. Und dann, als ich fast 4 war, nach Herborn-Seelbach, das ist noch näher dran. Das heißt, ich bin hier eigentlich aus der Nähe, Nachbarschaft. Ich kann aber kein richtiges Platt sprechen, also ich bin nicht Ureinwohner aus Herborn-Seelbach. Und als ich in die 4., 5. Klasse kam, bin ich nach Gießen auf die August-Hermann-Franke-Schule gekommen. Und da habe ich dann das Abi gemacht. Nach dem Abi war ich ein Jahr in Wetzlar bei der Bundeswehr, noch näher bei euch dran. Und danach bin ich nach Mannheim zum Studieren gegangen, habe Maschinenbau studiert, habe dann auf dem Westerwald in Driedorf gearbeitet. Und im Jahr 2000 hat der Herr zu mir gesprochen und ich bin nach Kolumbien gegangen. Ein Jahr zunächst auf eine kleine Kurzbibelschule, 10 Monate. Und bin dann hängen geblieben und es wurde ein Jahr nach dem anderen und im Jahr 2002 habe ich meine Frau kennengelernt, die ist aus Österreich, aus Salzburg. Die hatte schon vor mir ein Jahr in Kolumbien gewohnt, sprach fließend Spanisch. Und dann 2003 haben wir geheiratet, dann habe ich sie eingepackt und mitgenommen nach Kolumbien wieder. Und wir haben dann 4 Kinder in Kolumbien gekriegt. Und die, zusammen als Familie sind wir dann 2021 zurückgekommen von Kolumbien und wohnen seitdem fast die ganze Zeit in Hermeskeil, genau. Und in Hermeskeil helfen wir zusammen mit Peter Lüding und seiner Frau bei dem CGM mit. Das ist dieses Bibelstudium über 10 Monate, wo auch der Silas daran teilgenommen hat. Ja, wir haben ein ganz spezielles Thema, der Heilige Geist. Und wie schon gesagt wurde, da reden wir sehr wenig drüber. Da gibt es andere Gruppen, die reden da sehr viel drüber. Und ja, wir wollen uns anschauen, auch warum wir wahrscheinlich eher wenig drüber reden. Und ich habe mir gedacht, was wäre ein Auto ohne Motor? Also ich hätte 2 Stunden jetzt schieben müssen, wahrscheinlich mehr als 2 Stunden. Ich bin ja 2 Stunden mit Motor gefahren. Was wäre ein Flugzeug ohne Flügel? Was wäre ein Schiff ohne Kapitän? Und was wäre ein Christ ohne den Heiligen Geist? Ich beneide manchmal, sollte man natürlich nicht machen, Gläubige, die sich erst später bekehrt haben, als sie irgendwo schon das verstanden haben, was da passiert ist. Ich habe scheinbar, als ich 3 war, zum ersten Mal gesagt, dass ich ein Schäfchen vom guten Hirte sein möchte und habe das immer wiederholt und mich so oft bekehrt als Kind irgendwann. Und dann als 15-Jähriger oder so habe ich das richtig nochmal festgemacht, habe ich gesagt, Herr, ich hoffe, du hast es jetzt richtig verstanden, ich habe es richtig gesagt. Und, aber ich habe nie diesen Wechsel gehabt von der Welt zum Herrn eigentlich. Und ich kenne auch nicht diesen Moment, könnte ich jetzt nicht festnageln, wann das genau war, wie das bei mir war, als ich mich bekehrt habe. Aber ich staune immer, wie andere, wenn andere erzählen, wie das war, bevor sie dann Jesus kennengelernt haben und wie der Moment war dann und wie sie auf einmal dann mit Gott gegangen sind. Bei manchen ist das so ein richtiger Wechsel gewesen, bei manchen war das eher so eine Etappe. Und das ist ja auch gut, es muss ja nicht, man muss ja nicht immer den Tag genau wissen. Das ist wie bei den Blinden in der Bibel. Der eine Blinde, der wurde schlagartig geheilt und der andere hat erst Bäume gesehen. Kennt ihr die Geschichte, oder? In Markus-Evangelium. Der hat erst Bäume gesehen und dann hat er Jesus nochmal was gemacht und dann auf einmal hat er klar gesehen. Und so ist auch die Bekehrung bei manchen so ein Prozess und bei manchen ist es von einem Moment auf den anderen. Ich habe einen Freund in Kolumbien, der war in so einer richtigen Gang drin gewesen, bewaffnet durch die Stadtviertel gelaufen und mit der Polizei Schießerei geliefert. Und er hat einen Tag sein Leben dem Herrn übergeben, der war drogenabhängig, da war es schlagartig frei von Drogen, hat sofort ein anderes Leben angefangen und geht immer noch mit dem Herrn. Und da sieht man diesen Wechsel so schlagartig von heute auf morgen. Aber bei manchen ist es eben etwas langsam. Und ich kann das nicht nachempfinden, wie das war, in der Welt zu sein. Aber trotzdem schauen wir uns jetzt ein bisschen an. Ich habe verschiedene Quellen nachgelesen. Hier seht ihr Quellen, die ich empfehlen kann und wo ich auch teilweise nachgelesen habe von Kelly, Heikop und so weiter, Benedict Peters, Ryrie, Schäffer und so weiter. Übrigens, alles, was ich hier an der Wand schmeiße in den vier Vorträgen, das kriegt ihr alles als PDF in einem Skript zusammengefasst, also nicht zusammengefasst, sondern es ist wirklich alles drauf, was hier auch ist und auch ein bisschen mehr Material, was ich gesammelt habe. Das werde ich dem Eberhard einfach schicken als PDF und er kann das dann gerne weitergeben an euch alles, kein Betriebsgeheimnis. Ja, dann das erste Thema von heute Abend, die Person des Heiligen Geistes. Es ist interessant, dass in der Kirchengeschichte die ersten Christen jetzt, wenn wir von den 12 Jüngern anfangen und dann Paulus und so weiter, da war eigentlich das Thema, das Hauptthema war eher Gott der Vater und Gott der Sohn. Und in den ersten 3 Jahrhunderten eigentlich wurde der Heilige Geist gar nicht so beachtet als Thema, das studiert wurde in der Bibel, sondern erst ab dem Glaubensbekenntnis von Nicäa 325 nach Christus, da wurde das ja als festgehalten, so ein bisschen lehrmäßig, so eine Lehre aufgebaut, verschriftlicht, was glauben wir eigentlich? Und ab da eigentlich hat man sich auch um die Person des Heiligen Geistes Gedanken gemacht. Vorher war das nicht so. Und das werde ich gleich ein bisschen erklären, warum ich denke, dass das so war. Zuerst wollen wir feststellen, dass der Heilige Geist Gott ist. Also wir glauben an Gott Vater, Gott Sohn und Gott den Heiligen Geist. Der Vater ist nicht der Sohn ist nicht der Heilige Geist ist nicht der Vater. Drei Personen der Gottheit, aber nur ein einziger Gott. Wir glauben an einen Gott. Also manchmal hört man beim Brotbrechen, Vater, danke, dass du dein Leben am Kreuz für uns gelassen hast. Das stimmt ja eigentlich gar nicht. Der Vater ist ja nicht am Kreuz gestorben, sondern es war der Sohn. Und so hat jede Person, die drei Personen der Gottheit, hat eine eigene Funktion, eine eigene Aufgabe. Sie sind gleich, sie sind eins, weil sie Gott sind, aber haben verschiedene Aufgaben. Und er wird Gott in der Bibel genannt. Das heißt, in Apostelgeschichte 5, Vers 3 bis 4 steht, warum hat der Satan dein Herz erfüllt? Wer sagt das zu wem? Ananias. Ja, dass du den Heiligen Geist belogen hast. Also Ananias hat den Heiligen Geist belogen. Und dann fährt Petrus fort und sagt, nicht Menschen hast du belogen, sondern Gott. Das heißt, du hast den Heiligen Geist belogen und der Heilige Geist ist Gott, sagt Petrus hier. Genauso, wenn wir das Alte Testament mit dem Neuen Testament vergleichen, dann sehen wir zum Beispiel in Jesaja 6, Vers 8 bis 9, da sagt Jesaja, ich hörte die Stimme des Herrn, der sprach, geh hin und sprich zu diesem Volk, hörend hört und versteht nicht und sehend seht und erkennt nicht. Und dieser Vers wird im Neuen Testament in der Apostelgeschichte 28, Vers 25 und 26 nochmal wiederholt und dort sagt der Schreiber, treffend hat der Heilige Geist durch Jesaja den Propheten zu unseren Vätern geredet und gesagt, geh hin zu diesem Volk. Also im Alten Testament steht der Herr, und da ist das Wort Adonai genannt. Und im Neuen Testament wird dieser Vers zitiert und da steht, der Heilige Geist hat das gesagt. Also ist der Heilige Geist Gott. Genauso Jeremia 31, verglichen mit Hebräer 10, in Jeremia 31, Vers 31 bis 34 steht, siehe, Tage kommen, spricht der Herr, und Vers 33 sagt, sondern dies ist der Bund, den ich mit dem Haus Israel schließen werde. Und Hebräer 10, Vers 15 bis 18 steht, das bezeugt uns auch der Heilige Geist, denn nachdem er sagt, dies ist der Bund, den ich mit euch errichten werde nach jeden Tagen. Also im Neuen Testament steht, das war der Heilige Geist, und im Alten Testament steht das Wort Herr. Interessant. Es gibt also keinen Zweifel, dass der Heilige Geist Gott ist. Wenn der Heilige Geist Gott ist, dann muss er auch die Eigenschaften Gottes haben. Und wisst ihr, was mich fasziniert? Muss ich einen kleinen Schlenker machen? Als Kinder haben wir immer Quartett gespielt. Wir sind mit dem Auto oftmals von Herborn-Seelbach bis nach Gießen gefahren. Und da haben wir im Auto Quartett gespielt. Und da haben wir dann so Autosquartett gespielt. Und dann gab es immer so einen Fiat Panda und irgendwie so ein Passat, ein Mercedes und dann gab es noch irgendwie so einen tollen Ferrari da. Und der den Ferrari hatte, der hatte richtig so eine richtig gute Karte. Aber mit dem Fiat Panda konnte man den Ferrari schlagen, nämlich im Verbrauch. Und da konnte man den Ferrari dem anderen aus der Tasche nehmen. Aber wenn wir Gott anschauen, dann gibt es keine Eigenschaft, wo Gott irgendwie schwach oder wenig oder ungenügend wäre, wo jetzt der Teufel ihn einen reinhauen könnten. Oder wir, so ein armer Roland, könnte jetzt Gott überholen in irgendeiner Eigenschaft. Das gibt es nicht. Wenn Gott mächtig ist, dann ist er allmächtig. Wenn Gott wissend ist, dann ist er allwissend. Wenn Gott irgendwo ist, dann ist er überall präsent, dann ist er allgegenwärtig. Wenn Gott wahr ist, dann ist er die Wahrheit. Und wenn Gott Liebe ist, dann ist er die Liebe in Person. Also in allem, was Gott ist, ist er perfekt. Und es gibt keine Eigenschaft, die irgendwie dunkel oder schlecht oder anzüglich oder unheilig wäre. In allem, was er ist, ist er perfekt. Und das ist schön. Wenn du die Moslems fragst, wie Allah ist unberechenbar. Du weißt am Ende nicht, ob du in den Himmel kommst oder nicht. Es gibt keine Haltsicherheit bei den Moslems, außer du stirbst im Heiligen Krieg. Aber ansonsten kannst du tun, was du willst. Es kommt am Ende darauf an, wie Allah gerade gesinnt ist. Und unser Gott, was er verheißt, das trifft ein. Was er uns verspricht, das hält er. Gott ist heilig, heilig, heilig ist der Herr Zebaoth. Es gibt keine Eigenschaft, wo er irgendwie komisch wäre. Und das ist schön. Man könnte sich keinen besseren Gott aussuchen, oder? Kannst du dir irgendeine Eigenschaft vorstellen, die Gott fehlt? Gibt es nicht. Und so, genauso, da der Heilige Geist Gott ist, hat er die gleichen Eigenschaften wie Gottes, wie Gott hat. Hebräer 9, Vers 17 sagt, dass Gott ewig ist, dass der Heilige Geist ewig ist. Christus, der durch den ewigen Geist sich selbst ohne Flecken Gott geopfert hat. Der ewige Geist. Der Heilige Geist ist keine Schöpfung, er hat keinen Anfang und er hat auch kein Ende. Er ist immer da. Und das ist natürlich auch schön für uns. Wir haben den Heiligen Geist und er wird nicht plötzlich sterben in uns. Das wird nicht passieren. Er wird nicht auf einmal nicht mehr da sein. Er ist immer da. Wir haben diese Sicherheit. Er ist genauso allwissend, wie der Jesus allwissend ist und wie der Vater allwissend ist. In Jesaja 11, Vers 1 bis 2, ich habe so viele Bibelverse, deshalb warte ich nicht, bis ihr aufgeschlagen habt. Das war einfach ein bisschen durch. Ihr kriegt es ja alles am Ende schriftlich. Jesaja 11, Vers 1 bis 2. Auf ihm wird ruhen der Geist des Herrn, der Geist der Weisheit und des Verstandes, der Geist des Rates und der Kraft, der Geist der Erkenntnis und der Furcht des Herrn. Hier sehen wir, der Heilige Geist ist allwissend. Er weiß alles. Er ist die Weisheit. Er hat den Verstand, der Rat, der Kraft, der Erkenntnis. Und in 1. Korinther 2, Vers 10 bis 11 steht, uns aber hat Gott es offenbart durch seinen Geist, denn der Geist erforscht alles, auch die Tiefen Gottes. So weiß auch niemand, was in Gott ist, als nur der Geist Gottes. Das heißt, der Heilige Geist ist Gott und er ist genauso allwissend wie der Vater und auch der Sohn. Er ist auch Schöpfer und damit auch allmächtig. Hiob sagt zum Beispiel in Hiob 33, Vers 4, der Geist Gottes hat mich gemacht. Wenn wir an die Schöpfung denken von Adam und Eva, dann sehen wir, dass der Heilige Geist bei der Schöpfung allgegenwärtig war. Er schwebte über den Wassern. Und Hiob sagt, der Geist Gottes hat mich gemacht. Zudem ist der Heilige Geist allgegenwärtig. Das heißt, er ist überall zur gleichen Zeit. Im Psalm 139, Vers 4 lesen wir, wohin sollte ich gehen vor deinem Geist und wohin fliehen vor deinem Angesicht? Es gibt keinen Ort, wo wir entfliehen könnten. Der Jona hat das festgestellt, oder? Der hat gedacht, wenn ich jetzt in das Schiff steige und wegfahre nach Tarsis, dann bin ich weg. Dann wird er mich nicht mehr finden. Und dann wurde er ins Wasser geschmissen, ein großer Fisch kam und er ging bis zu den Tiefen, zu den Gründen der Meere. Und auch dort unten hat Gott zu ihm geredet. Und Gott hat das Gebet gehört. Manchmal hört man so einen Spruch, wenn du mehr als 180 auf dem Motorrad fährst, dann steigt dein Schutzengel runter. Das ist sehr menschlich gedacht. Manchmal sagen, wird Kindern gesagt, du, wenn du da und da in die Disco gehst, da kann Gott nicht mit hingehen. Stimmt das? Gott ist allgegenwärtig. Er ist überall da. Es kann sein, dass wir Gott betrüben. Ja, das ist was anderes. Aber dass wir an einen Ort gehen, wo Gott nicht ist, er ist immer da. Und wenn du dich im Klo einschließt und dort Sachen machst, wo du nicht willst, dass andere das sehen, dann ist Gott trotzdem da. Und sein Geist ist in deinem Herzen am Wirken. Und da kannst du noch in die größte Großstadt gehen, in den tiefsten Tunnel, er ist immer da. Der Heilige Geist ist auch eine Person. Nun, jetzt muss ich Person definieren. Wenn wir jetzt denken an Personen, dann denken wir erstmal an Menschen, die zwei Füße haben und zwei Ohren und so weiter. Es gibt auch juristische Personen, die haben keine Füße und keine Ohren. Ein Verein zum Beispiel, eine angemeldete Kirche ist auch eine juristische Person oftmals. Und das Wort Person heißt eigentlich, dass es ein individuelles Wesen mit rationalen Fähigkeiten ist, ein Träger von Rechten und Pflichten. Und so ist der Heilige Geist eine Person. Das Wort Person kommt übrigens in der Bibel vor. Sowohl im Griechischen als auch im Hebräischen. Ich habe das hier aufgeschrieben, ich kann kein Griechisch und kein Hebräisch, deshalb lese ich euch das nicht vor, das wäre peinlich. Aber auf jeden Fall kommt dieses Wort generell in der Bibel vor, das Wort Person. Und als Person handelt er kann Entscheidungen treffen und das werde ich jetzt in den nächsten Sätzen ein bisschen erklären. Er wird zum Beispiel ein Tröster genannt. Nun, mein Handy kann mich nicht trösten, oder? Mein Computer kann mich nicht trösten. Ich versuche da Trost zu finden, manchmal vielleicht, wenn ich entmutigt bin und irgendeinen Film angucke. Aber der Heilige Geist wird ein Tröster oder der Beistand genannt. Was uns natürlich zeigt, dass er eine Person ist, wie Christus, denn er sagt, ich werde euch einen anderen Tröster schicken, einen anderen Beistand. Das heißt, es gibt zwei, einmal der Jesus selbst und dann auch der Heilige Geist. Er tröstet uns. Was ein Geschenk, oder? Was ein Geschenk. Heute Morgen kriegte ich eine WhatsApp aus Kolumbien mit so einem kleinen Bildchen und da stand so ein Spruch drauf. Und das hat mich so ermutigt, dieser kleine Spruch, der da drauf stand, hatte sich irgendjemand ausgedacht. Und ich dachte, der kommt genau im richtigen Moment. Der Bruder in Kolumbien wusste gar nicht, wie es mir in dem Moment ging. Aber es hat genau gepasst in dem Moment. Und so kann der Heilige Geist viele Dinge nehmen, uns zu trösten. Ich denke, hauptsächlich benutzt er natürlich sein Wort dafür. Dass wir, wenn wir entmutigt sind, dass er uns tröstet, dass er uns hilft, wenn wir sein Wort aufschlagen und redet zu unserem Herzen. Er ist unser Beistand. Genauso haben wir schon gesehen, er wird Geist genannt in demselben persönlichen Sinn, in dem Gott auch Geist genannt wird. Gott ist ein Geist und die ihn anbeten werden, müssen in Geist und Wahrheit anbeten. Das heißt, Gott ist eine Person und so ist auch der Heilige Geist eine Person. Ist nicht eine Kraft, wie viele sagen, sondern er ist eine Person. Interessant ist, wenn man das Wort im Griechischen anguckt, ich sage nochmal, ich kann kein Griechisch, aber mein Computer, der kann das ein bisschen und da gucke ich ab und zu mal nach. Und da ist was ganz Interessantes, fällt einem dabei auf, nämlich das Wort Geist, was Pneuma ist im Griechischen, das ist eigentlich ein Wort, was Neutrum ist. Also das Auto zum Beispiel, ist nicht der Auto, dann wäre es maskulin, das ist nicht die Auto, sondern das ist das Auto. Also es ist neutral, ein neutrales Wort, das, der, die, das, ja, wie bei Sesamstraße. Also das Auto. Aber wenn es um den Heiligen Geist in der Bibel geht, also der Mensch hat ja auch einen Geist und der kommt oftmals vor in der Bibel. der Geist des Menschen. Da wird immer gesagt, das Geist, also das im Griechischen und nicht der. Aber wenn es um den Heiligen Geist geht, dann wird oftmals das Wort der genannt, also maskulin, der Geist. Meine Frau ist aus Österreich und die sagt mir dann, gib mir mal das Tassel. Das Tassel? Also da, die heißt die Tasse, nicht das Tassel. Das ist doch verkehrt, oder? Und manchmal streiten wir uns, sagt man der Joghurt, das Joghurt oder die Joghurt? Haben wir dann nachgeguckt im Duden, man darf sogar alle drei verwenden. Bei Nutella sind wir es auch nicht ganz klar, ist es das Nutella, die Nutella, der Nutella. Aber beim Heiligen Geist, der Geist an sich, das Wort, richtige Artikel zu Geist ist das im Griechischen. Und trotzdem benutzt die Bibel oftmals der, wenn es um den Heiligen Geist geht, weil er eine Person ist. Zum Beispiel hier, Johannes 16, Vers 13 bis 14. Wenn aber jener, eigentlich grammatikalisch richtig wäre dort jenes, gemäß dem Griechischen. Aber da steht, wie auch im Deutschen, jener, der Geist der Wahrheit gekommen ist, wird er euch in die ganze Wahrheit leiten. Denn er wird nicht von sich selbst ausreden, sondern was er hören wird, wird er reden und das Kommende wird er euch verkünden. Er wird mich verherrlichen, nicht es. Er. Er ist eine Person. Das Gleiche finden wir in Johannes 15, Vers 26. Wenn aber der Sachwalter gekommen ist, den ich von dem Vater senden werde, der Geist der Wahrheit, der von dem Vater ausgeht, so wird er von mir zeugen, nicht es. Wenn es es wäre, wäre es eine Kraft. Aber es ist er, es ist eine Person. Genauso in Epheser 1, Vers 14, mit dem Heiligen Geist der Verheißung, der das Unterpfand unseres Erbes ist. Wieder das männliche Relativpronomen für das sächliche Wort Pneuma. Ja, dann ist interessant natürlich, wir dürfen den Heiligen Geist erfahren. Wir erfahren seine Kraft, seine Führung, seine Belehrung, seine Wirksamkeit. Es ist nicht eine tote Materie, sondern er ist lebendig und er wirkt in unserem Leben. Und wenn wir jetzt erzählen würden, jeder Einzelne, was wir erlebt haben durch die Kraft des Heiligen Geistes, wie Gott gewirkt hat in unserem Leben, wie er uns verändert hat, wo er uns rausgeholt hat und wie er an unserem Charakter arbeitet, wie er uns leitet und lenkt, dann müssten wir wahrscheinlich eine ganze Woche Urlaub machen, dass jeder mal erzählen könnte, was er mit Gott erlebt hat, wie der Geist in uns gewirkt hat. Ich könnte euch erzählen, wie ich meine Frau kennengelernt habe. Wenn ich die nicht geheiratet hätte, das wäre ungehorsam gegen Gott gewesen. Genauso nach Kolumbien, wie Gott mich nach Kolumbien gerufen hat, das war mir so klar. Wenn ich nicht gegangen wäre, ich hätte wirklich ein schlechtes Gewissen gehabt. So klar war mir das gewesen. Es ist nicht jedem so klar, das ist mir auch klar. Aber oftmals erfahren wir sein Wirken, seine Hand sehr klar in unserem Leben. Er überführt die Welt. Er ist aktiv in dieser Welt, da werden wir gleich noch darauf eingehen oder morgen. Wenn er kommt, wird er die Welt überführen von Sünde und Gerechtigkeit und von Gericht. Er lehrt, er wird euch alles lehren, wie gut, dass wir den Heiligen Geist haben. Oftmals habe ich in Kolumbien auch mit Menschen Bibel gelesen und die haben das nicht verstanden. Ich weiß noch eine Frau, die hieß Rosa, haben wir jede Woche besucht. Immer wieder die Bibel aufgeschlagen, haben so einen Emmaus-Kurs mit ihr gemacht und immer wieder erklärt. Und sie sagte, sag mal, Rosa, lese mal vor. Sie liest es vor und ich sage, was hast du jetzt verstanden? Nix, erklär mal. Und wieder erklärt, beim nächsten Mal wieder erklärt. Auf einmal, einen Tag hat sie sich bekehrt. Und beim nächsten Mal sagte sie, weißt du was, ich habe wieder Bibel gelesen, ich verstehe jetzt was. Ich verstehe was. Der Heilige Geist ist am Wirken. Mein Freund Alex, von dem ich eben schon erzählt habe aus Kolumbien, dieser in Banden Kriminelle, als er zur Gemeinde zum ersten Mal kam, da hat er Haare gehabt hier bis zum Hintern. Und das Interessante ist, als er sich bekehrt hat, sein Motto war, was in der Bibel steht, das wird gemacht. Da wird nicht gefragt, das wird gemacht. Und er war Anstreicher und so Innendekoration hat er gemacht, so ein Stucksachen und so weiter. Und hat bei einem Bruder in der Zeit gearbeitet, durch den er sich bekehrt hat. Und dann hat er zu Hause angefangen, die Bibel zu lesen. Und dann kommt er zu 1. Korinther 11, liest 1. Korinther 11 und sagt zu seiner Frau, ich gehe zum Friseur. Sagt sie, wieso? Dass da steht, ein Mann soll kurze Haare haben. Ich gehe zum Friseur. Sagt sie, nein, frag doch erstmal da in der Gemeinde danach, ob das wirklich so ist. Sagt er, nee, das steht da, das mache ich jetzt. Ist zum Friseur gegangen. Nächsten Tag geht er wieder da beim Fernando das Haus streichen, klingelt an der Tür, der Fernando wollte ihn gar nicht reinlassen. Er sagt, wer bist du eigentlich? Ich bin doch der Alex. Nee. Doch, ich bin's, guck mal nur, ich habe Bibel gelesen. Ach so? Interessant. Der Heilige Geist wirkt, oder? Wenn wir genauso noch sind wie vorher, vor unserer Bekehrung, dann ist fraglich, sind wir überhaupt bekehrt? Ist da überhaupt was passiert in unserem Leben? Er lehrt uns. Er hilft uns, sein Wort zu verstehen. Und er spricht, in Galater 4, Vers 6 steht, und weil ihr Söhne seid, hat Gott den Geist seines Sohnes in unsere Herzen gesandt, der ruft, Abba, Vater. Was ein schöner Ruf. Er zeigt uns, dass wir zu Gott kommen dürfen und dürfen Gott Abba nennen. Eine ganz persönliche Beziehung zu Gott. Das tut der Heilige Geist. Wenn du morgens aufstehst und hast den Wunsch zu beten, dann ist der Heilige Geist am Morgen am Werk. Und wenn du abends nicht einschlafen kannst und plötzlich denkst, ah ja, ich habe ja nicht gebetet, dann ist der Heilige Geist in deinem Leben am Werk. Der ruft, aber Vater, du hast noch nicht mit deinem Vater im Himmel, hast dich noch nicht verabschiedet heute Abend, oder? Du hast noch nichts gesagt, sag doch noch was. Wie oft erinnert uns Gott, der Heilige Geist, daran zu beten? Und er legt Fürsprache ein. Der Geist selbst verwendet sich für uns in unaussprechlichen Seufzern. Römer 8, Vers 26. Was ein Privileg. Wir wissen oft nicht, wie wir beten sollen, oder? Was soll ich denn jetzt sagen? Was soll ich jetzt für den Jochen beten, oder? Dass ihm Haare wachsen oder dass er ganz glattköpfig wird? Ich weiß es ja nicht, oder? Ich übertreibe jetzt ein bisschen. Wir wissen ja nicht, nach rechts oder nach links. Was sollen wir denn jetzt beten? Wir wissen es nicht. Dann ist ein alter Bruder, alte Schwester im Bett, sehr alt und krank. Sollen wir jetzt beten, dass der Herr ihn wegnimmt? Oder sollen wir beten, dass er noch wieder gesund wird? Wir wissen das oftmals nicht, oder? Wie oft wissen wir nicht, was wir beten sollen? Und der Heilige Geist verwendet sich für uns in unaussprechlichen Seufzern. Wisst ihr, was Seufzen ist? Oh. Ich denke manchmal, der denkt, der hat es noch nicht verstanden, wie man beten soll. Ich mach's für dich. Ich mach's für dich. Damit der Vater es versteht. Ich weiß ja, ich kenne ja das Herz des Vaters. Und ich werde das jetzt, was du da erzählst, das werde ich jetzt übersetzen, damit Gott das versteht. Er verwendet sich für dich und für mich. Schön, oder? Wie oft gehen wir abends ins Bett und können nicht mehr? Wir können nicht mehr. Wir haben fertig, fix und fertig. Die Mama zu Hause oder drei Kinder und nur gequengelt den ganzen Tag, am Ende Feierabend. Man würde so gerne noch ein bisschen länger beten, sagt einfach, Vater, ich danke dir jetzt für die Nacht, bitte pass auf mich auf die Kinder, ich kann nicht mehr. Amen, oder? Wir als Missionar, ich war ja Missionar, da wird dann so Missionarswitze erzählt. Da war so ein junger Mann, der hat so einen Missionar begleitet auf seiner Reise und abends durfte er im gleichen Zimmer schlafen wie der Missionar. Und der Missionar kniet sich vor sein Bett. Der andere kniet sich auch vor sein Bett. Der Missionar betet leise vor sich hin. Der andere auch leise. Und nach 30 Sekunden steht der Missionar schon wieder auf und legt sich ins Bett. Und der Junge denkt, was ist denn hier los? Komisch. Und am nächsten Morgen sagt er zu dem alten Missionar, sag mal, ich habe gedacht, du wärst so ein Beter. Aber gestern habe ich gesehen, du betest gerade mal 30 Sekunden. Was ist denn da los? Dann sagt der Missionar, weißt du was, ich war gestern so fertig, ich habe nur gesagt, lieber Herr, das Gleiche wie gestern, Amen. Der Geist weiß, was wir sagen wollen. Und er kann das übersetzen, auch wenn wir manchmal stammeln und auch wenn wir dem Vater Danke sagen, dass der Jesus am Kreuz gestorben ist, dass er für uns gestorben ist am Kreuz. Auch wenn wir uns manchmal richtig verhaspeln dabei, der Heilige Geist, der macht das schon wieder richtig. Und er leitet uns. Wir dürfen durch den Heiligen Geist geleitet werden. Galater 5, Vers 18, Römer 8, Vers 14, steht mehrmals in der Bibel, dass der Heilige Geist uns leitet. Ich weiß noch, als wir da in der Firma waren, in der Firma Selzer, da gab es Probleme mit dem Betriebsrat und da kam der Herr Selzer selbst zu mir und sagte, ob ich mich nicht aufstellen lassen möchte für den Betriebsrat. Der Herr Selzer, ein gläubiger Mann, kennt er vielleicht einen oder andere von euch. Und der sagte, ob ich nicht da wäre so ein Chaos, ob da nicht, wollte gerne, dass ein paar Christen da reinkommen. Da habe ich lange gebetet und ich wusste bis zum letzten Tag nicht, was ich machen sollte. Und da habe ich gesagt, hey, ich weiß nicht, aber ich habe keinen Frieden. Ich sage nein. Ich habe nein gesagt. Und dann waren die Wahlen, ich wurde natürlich nicht aufgestellt. Und am nächsten Morgen lese ich in meiner stillen Zeit, glückselig, der nicht wandelt im Rate der Gottlosen. Und ich war so froh, dass ich mich da nicht habe reinwählen lassen. Vielleicht ist jemand vor euch im Betriebsrat und hat es empfunden, er sollte rein. Kann ja sein. Für mich war es gut, nicht drin zu wählen. Ein Arbeitskollege von mir hat sich reinwählen lassen und hat Burnout gekriegt, weil er so viel Stress gehabt hat. Der Heilige Geist möchte uns leiten. Lassen wir uns leiten? Sind wir bereit? Georg Müller hat gesagt, wenn er betet um Weisheit, dann versucht er sich in einen Zustand zu versetzen, wo er seinen eigenen Willen komplett abgibt. Und sagte, ist egal, wenn Gott sagt rechts, dann gehe ich rechts. Wenn Gott sagt links, dann gehe ich links. Wenn ich aber schon vorher weiß, so und so wird das Ganze ausgehen müssen, weil ich das so möchte, dann brauchen wir gar nicht beten eigentlich, oder? Ich weiß nicht, ob du, na gut, hier gibt es nicht viele junge Leute, in der Schule manchmal hat man gedacht, Herr, ich möchte schon dich fragen, wen ich heiraten soll, aber es soll doch die sein, oder? Dann geben wir die Meinung schon vor. Sind wir bereit, uns leiten zu lassen, wo er hin will? Als ich heiraten wollte, habe ich ab und zu so ein paar interessante Mädels gefragt, kannst du dir mal vorstellen, im Ausland zu leben? Nee. Okay. Da war die Frage für mich schon zu Ende. Da brauchte ich gar nicht weiter fragen. Mein Ruf war ins Ausland. Sind wir bereit zu gehen, wo der Herr uns haben möchte? Genauso wählt der Heilige Geist Menschen für einen besonderen Dienst aus. In Apostelgeschichte 13, Vers 2, da sprach der Heilige Geist, sondert mir nun Barnabas und Saulus aus zu dem Werk, zu dem ich sie berufen hatte. Der Heilige Geist sondert Menschen für ein Werk aus. Er bereitet sie dafür vor, um Kinderstunden zu machen, um ein Ältester zu werden, um in die Mission zu gehen, um den Nachbarn zu evangelisieren, wie auch immer. Und wir werden noch sehen, verschiedene Beispiele in der ganzen Bibel, wie der Heilige Geist Menschen vorbereitet für einen speziellen Dienst, für die er sie gebrauchen möchte. Und dann sendet der Heilige Geist sie aus. Das sehen wir gleich im Anschluss in Apostelgeschichte 13. Sie nun, ausgesandt von dem Heiligen Geist, gingen hinab nach Seleucia und von dort segelten sie nach Zypern. Paulus und Barnabas reisen los, ausgesandt vom Heiligen Geist. Natürlich hatten sie eine Heimatgemeinde hinter sich, aber der Aussendende, das war der Heilige Geist. Und wie schön, wenn wir unterwegs sein dürfen mit diesem Frieden, dass Gott uns gesandt hat, wenn wir etwas tun. Der Heilige Geist kann auch Wunder bewirken. In Apostelgeschichte 8, Vers 39 entrückt er Philippus. Er hatte gerade mit dem Eunuchen gesprochen auf dem Weg nach Äthiopien und dann entrückt er ihn und er wurde dann in Gaza, glaube ich, gefunden. Also der Heilige Geist kann Wunder bewirken. Er bewirkt auch die Neugeburt. Zu Nikodemus sagt der Jesus genau, du musst von Neuem geboren werden. Und das macht der Geist, er tut das, wie er will. Und er vergleicht ihn mit einem Wind, wo du nicht weißt, wo kommt er her, diese Neugeburt, und wo geht's hin? Das macht der Heilige Geist. In Kolumbien sagen die Leute oftmals, wenn man mit ihnen redet, nein, ich habe Angst, da wird mir der Kopf gewaschen, am Ende werde ich dann noch arm gemacht und dann werde ich meine Freunde alle verlieren und so weiter. Ja, ist doch kein Problem. Der Heilige Geist, wenn er dir neue Freunde schenken will, kein Problem. Er wird dir ein neues Leben schenken, ein erneuertes Leben, eine Neugeburt, ein Geschenk von Gott. Dann werden wir doch sehen, er versiegelt, Epheser 4, Vers 30, er tauft, 1. Korinther 12, Vers 13, er erfüllt die Menschen, Epheser 5, Vers 18, werden wir uns noch genau anschauen. Dann genießt der Heilige Geist die Aufmerksamkeit einer Person, das heißt, man kann zum Beispiel dem Heiligen Geist gehorchen oder nicht gehorchen. In Apostelgeschichte 10, Vers 19 bis 21 steht: Während aber Petrus über die Erscheinung nachsann, sprach der Geist zu ihm: Siehe, drei Männer suchen dich. Steh aber auf, geh hinab und zieh mit ihnen, ohne irgend zu zweifeln, weil ich sie gesandt habe. Und was macht Petrus? Er zieht sich an, er geht runter, nimmt diese Menschen auf und geht mit ihnen. Er hätte auch ungehorsam sein können. Und eigentlich wollte er gar nicht gehorsam sein. Er hat ja vorher dieses Tuch vom Himmel gekriegt. Schlacht und iss, nein, kann nicht sein. Schlacht und iss, nein, nein, niemals, nein. Und trotzdem geht er mit, er gehorcht. Gehorchen wir, wenn wir die Stimme des Heiligen Geistes in unserem Leben hören? Wenn er sagt zu uns, geh zu deinem Nachbarn, mach einen Besuch, der ist krank. Vielleicht hört er heute auf das Wort. Hören wir dann? Hören wir, wenn er sagt, geh mal zu deinem Arbeitskollege und sag ihm, dass das nicht richtig ist, dass er ständig Werkzeug klaut? Hören wir, wenn er sagt, geh zu deinem Bruder, der gesündigt hat, überführe ihn? Hören wir, wenn er zu uns redet? Wir können den Heiligen Geist auch, oder er kann belogen werden. Das haben wir schon bei Ananias und Sapphira gesehen. Sie haben den Heiligen Geist belogen, indem sie Petrus belogen haben. Sie haben Unwahrheiten gesagt und sie haben den Heiligen Geist belogen. Und wir können dem Heiligen Geist auch widerstehen. In Apostelgeschichte 7, Vers 51 steht: Ihr Halsstarrigen und Unbeschnittenen an Herz und Ohren, ihr widerstrebt alle Zeit dem Heiligen Geist, wie eure Väter, so auch ihr. Nun, das redet er hier zu ungläubigen Menschen. Sie widerstanden dem Heiligen Geist. Sie wollten nicht, dass das Evangelium ausgebreitet wird. Sie haben das versucht zu verhindern und so haben sie dem Heiligen Geist widerstanden. Dann können wir den Heiligen Geist betrüben. In Epheser 4, Vers 30 steht das: Und betrübt nicht den Heiligen Geist, mit dem ihr versiegelt worden seid auf den Tag der Erlösung hin. Nun, wie können wir den Heiligen Geist betrüben? Wir lassen Sünde in unserem Leben zu. Wir wissen genau, wenn er zu uns redet, unser Gewissen sagt uns, du musst das bekennen. Unser Gewissen sagt uns, du musst das in Ordnung bringen. Du musst hingehen und um Vergebung bitten und wir tun es nicht. Du musst das und das lassen. Die und die Filme, schmeiß die raus. Oder was auch immer uns zeigt, deine Steuererklärung vom letzten Jahr, die war falsch, geh hin, bring das in Ordnung. Dann können wir den Heiligen Geist betrüben. Und wenn der Heilige Geist betrübt ist, dann wird er nicht mehr uns so gebrauchen, wie er uns gerne gebrauchen möchte. Wir können auch den, also wir wahrscheinlich nicht, aber der Heilige Geist kann gelästert werden. Das Thema werde ich auch noch ansprechen, Lästerung des Heiligen Geistes. Da gehe ich jetzt nicht weiter darauf ein. Und er kann auch geschmäht werden. Hebräer 10, Vers 29. Wie viel schlimmere Strafe, meint ihr, wird der verdienen, der den Sohn Gottes mit Füßen getreten, das Blut des Bundes, durch das er geheiligt wurde, für gemein achtet und den Geist der Gnade geschmäht hat? Es geht hier um Menschen, die das Evangelium verachten, in dem Fall wahrscheinlich die Juden, die festhielten an dem Gesetz von Mose und nicht den neuen Bund annehmen wollten. Ja, das war einmal die Person des Heiligen Geistes und jetzt schauen wir uns noch an seinen Dienst. Was tut er? Und wir werden sehen, er hat drei Wirkungsbereiche, einmal in Bezug auf Christus, dann in Bezug auf die Gemeinde, in der Gemeinde und dann wirkt er auch in der Welt. Wir sehen das zum Beispiel in Johannes 16, Vers 13, dort steht: Wenn aber der Geist der Wahrheit gekommen ist, wird er euch in die ganze Wahrheit leiten, denn er wird nicht von sich selbst ausreden, sondern was er hören wird, wird er reden und das Kommende wird er euch verkündigen. Das heißt, der Heilige Geist redet, aber er redet nicht das, was er sich vorstellt. Er wird nicht von sich selbst ausreden, sondern was er reden hört, was er von dem Vater empfangen hat, das wird er verkündigen. Also er ist nicht selbstständig, er tut nicht das, was er will, sondern Gott redet und das, was der Vater denkt, das redet der Heilige Geist. Und er ist in die Welt gekommen, um Christus zu verherrlichen. Johannes 16, Vers 14, er wird mich verherrlichen, denn von dem Meinen wird er empfangen und euch verkündigen. Was ist die Aufgabe des Heiligen Geistes? Er wird Christus groß machen. Und jetzt komme ich nochmal zu dem ersten Gedanken ganz am Anfang. In der Kirchengeschichte, da ging es 300 Jahre überhaupt nicht um den Heiligen Geist. Die Christen haben sich an dem Vater und an dem Sohn erfreut. Warum? Der Heilige Geist hat das in ihnen bewirkt. Und was suchte der Heilige Geist zu tun in den Herzen der Gläubigen? Christus zu verherrlichen. Das heißt, er sucht gar nicht seine eigene Ehre, sondern er versucht, den Herrn Jesus in dir groß zu machen, dass du ihn preist, dass du ihn ehrst, dass du den Vater ehrst, das ist sein Wunsch. Und er will gar nicht, ja guck mal, was ich so toller Heiliger Geist bin. Darum geht es ihm gar nicht. Er ist nicht egoistisch auf sich zu zentriert, sondern er möchte, dass Christus verherrlicht wird. Und das haben die ersten Christen gar nicht richtig gemerkt, aber sie haben nur über die Person des Vaters und des Sohnes nachgedacht. Und das hat der Heilige Geist in ihnen bewirkt. Er sucht nicht, sich selbst zu verherrlichen. In Apostelgeschichte 18, Vers 8 steht, Gott, der Herzenskenner, gab ihnen, den Nationen, Zeugnis, indem er ihnen den Heiligen Geist gab. Ich habe hier 5 Verse gefunden, oder hat Andy Fett mir geschickt diese Woche, wo der Heilige Geist Zeugnis gibt. Gott, der Herzenkenner, gab ihnen, den Nationen, Zeugnis, indem er ihnen den Heiligen Geist gab. Der Heilige Geist zeugt in den Nationen. Römer 8, Vers 16. Der Geist selbst bezeugt mit unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Wisst ihr, ich habe vor ungefähr im Jahr 2000 hatte ich Kontakt zu einem Kolumbianer und ich habe ihn nach Hause eingeladen. Ich habe gesagt, komm, wir lesen zusammen in der Bibel. Ich dachte, ja, okay. Wir haben angefangen, Bibel zu lesen. Ich habe ihm das Evangelium erklärt. Ich habe ihm versucht, dass er sich bekehrt. Wollte er noch nicht. Wieder Bibel gelesen. Wollte immer noch nicht. Nochmal Bibel gelesen. Wollte immer noch nicht. Und dann sagt du, warum eigentlich nicht? Und da habe ich ihn irgendwann überzeugt oder überredet vielmehr, mit mir zu beten. Dann habe ich ihm gesagt, was er beten soll. Dann hat er es dann gebetet. Dann habe ich gesagt, hat er gesagt, Amen. Dann habe ich gesagt, du bist jetzt ein Kind Gottes. Du kommst jetzt in den Himmel. Im Nachhinein habe ich es bereut. Ich habe keine Frucht in seinem Leben gesehen. Ich habe ihm verheißen, ich habe ihm jetzt gesagt, du bist jetzt im Himmel, du kommst jetzt in den Himmel. Das hat gar nicht gestimmt. Es ist der Heilige Geist, der das in unserem Leben bezeugt. Ich kann das jemand anders nicht sagen, du kommst in den Himmel. Wie viele haben uns schon getäuscht und waren gar nicht gläubig. Aber wenn der Heilige Geist es dir zeigt, dass du ein Kind Gottes bist, dann gibt er dir einen Frieden, eine Hoffnung, eine Freude und die kann dir niemand klauen, dass du ein Kind Gottes bist. Es ist der Heilige Geist, der uns das bezeugt. Römer 9, Vers 1, Paulus sagt, mein Gewissen gibt mir Zeugnis in dem Heiligen Geist. Wie schön, wenn wir ein reines Gewissen haben, wenn der Heilige Geist uns sagt, es ist alles in Ordnung. Du hast das richtig gemacht. Der Heilige Geist bezeugt das in uns. 1. Johannes 5, Vers 6, der Geist ist es, der Zeugnis ablegt, weil der Geist die Wahrheit ist. Er zeigt uns die Wahrheit. Und Offenbarung 19, Vers 10, deine Brüder, die das Zeugnis Jesu haben, denn der Geist der Weisheit ist das Zeugnis Jesu. Hier nochmal erzeugt über den Herrn Jesus. Der Heilige Geist hat die Aufgabe zu zeugen. Was tut er in der Gemeinde? Manche vergleichen das mit dem Bild von Isaak und Abraham. Abraham sucht eine Frau für Isaak und er schickt seinen Knecht los. Der geht los und sucht, wie hieß die Frau von Isaak? Rebekka, genau, geht da hin, sucht am Brunnen, und dann findet eine Frau, die schöpft Wasser und so weiter, ihr kennt die Geschichte, und bringt sie zurück. Und so, vielleicht ist es ein Bild von dem Heiligen Geist, den Gott schickt in diese Welt, um eine Braut für seinen Sohn vorzubereiten. Und der Heilige Geist wirkt jetzt, hat in dir gewirkt, sodass du irgendwann Teil dieser Braut geworden bist. Und dann bereitet er dich vor, dann versucht er in dir zu wirken, dass du von Sünde abstehst, dass du ein heiliges Leben lebst. Er bewirkt, dass du anfängst, Bibel zu lesen, dass du deinen Heiland, den Bräutigam besser kennenlernst und dass du jetzt hoffentlich jeden Tag daran denkst, der Jesus kommt heute Nacht hoffentlich wieder, oder? Das möchte in dir, dass du richtig so mit Freude noch ins Bett gehst. Heute Nacht ist die letzte Nacht, vielleicht kommt er heute Nacht wieder. Das möchte der Heilige Geist in uns tun. So wie der Knecht die Rebekka fragt, ist es der? Nee, der ist nicht. Da hinten, der ist es der? Nee. Und man fragt, ist es der da vorne? Ja, das ist er, oder? Und so möchte der Heilige Geist das bewegen, dass wir so diese Erwartungshaltung haben. Vielleicht kommt er heute noch. Hast du heute schon dran gedacht? Hast du heute schon dran gedacht? Vielleicht ist heute dein letzter Tag? Das wäre doch so schön, oder? Lassen wir das Auto gleich hier, oder? Von hier aus gleich nach oben. Kommt er mit? Kommst du übrigens mit? Oder bleibst du hier? Hast du schon klar? Ich hoffe schon, oder? Der Heilige Geist bewegt die Neugeburt des Gläubigen, haben wir schon drüber gesprochen. Das tut er in der Welt, holt er die Menschen raus und bringt sie zu dem Leib Christi. Der Heilige Geist wohnt in jedem Gläubigen. Da werden wir auch noch weiter drüber sprechen. Jeder Gläubige hat den Heiligen Geist. Das ist ein großes Geschenk. Ein Geschenk ist eine Gnadengabe, die wir erhalten haben. Der Heilige Geist ist unser Siegel bis zum Tag der Erlösung. Auch über die Versiegelung werden wir noch reden. Wir sind in den Leib Christi hineingetauft an dem Pfingsttag. Auch darüber werden wir noch reden. Und wir dürfen erfüllt werden durch den Heiligen Geist und in dem Heiligen Geist und durch den Heiligen Geist wandeln. Etwas, was wir nicht immer tun. Aber wir haben die Möglichkeit, das tagtäglich zu tun. Dann unterweist du uns in der Lehre, das haben wir schon gesehen. Wenn aber jener, Johannes 16, Vers 13 bis 14, wenn jener, der Geist der Wahrheit gekommen ist, wird er euch in die ganze Wahrheit leiten. Denn er wird nicht von sich selbst ausreden, sondern er wird hören, was er hören wird, wird er reden und das Kommende wird er euch verkündigen. Er wird mich verherrlichen und von dem Meinen wird er empfangen und euch verkündigen. Der Heilige Geist lehrt uns. Und das ist so schön. Manchmal klopfen Leute an die Tür, an der Haustür, ich weiß nicht, ob das immer noch passiert hier in der Gegend, und die versuchen einen zu überzeugen. Nee, das schmeckt nicht, oder? Das hört sich komisch an. Ich habe mal die Apokryphen gelesen. Das sind ja keine Zauberbücher. Viele von den Apokryphen sind einfach historische Bücher der Juden, die irgendwann dann in Teilen, in manchen Bibeln mit eingebaut wurden, irrtümlicherweise, muss man sagen. Und ich habe gedacht, ich lese die mal. Habe ich Makkabäer gelesen. Das ist, könnt ihr übrigens mal lesen. Makkabäer, das ist die Geschichte, die wurde aufgeschrieben zwischen 400 vor Christus bis zum Jahr 0, bis ungefähr bis der Jesus kam. Und beschreibt diese Geschichte, diese Makkabäer-Kriege. Und die werden ja in Daniel genau beschrieben als Prophezeiung nach vorne. Und Makkabäer ist eigentlich die Erfüllung von dem, was Daniel schreibt. Also sehr interessante Geschichten. Aber es macht nicht das Herz voll. Makkabäer 2, könnt ihr mal die letzten Verse lesen da aus dem Makkabäer 2. Da schreibt der Makkabäer-Schreiber, schreibt, das ist es, was ich schreiben konnte. Ob es gut ist oder nicht, das müsst ihr beurteilen. Aber mehr Schaden habe ich nicht geschafft. So ungefähr hört Makkabäer auf. Finden wir sowas in der Bibel? Hast du sowas schon mal gesehen? Na, Paulus sagt, naja, also das habe ich mir jetzt ausgedacht. Naja, also müsst ihr selbst beurteilen, ob das jetzt richtig ist oder falsch. Das lässt das Herz einfach leer. Da findest du nichts. Das macht keine Lust, damit stille Zeit zu machen mit Makkabäer. Aber dann lese ich Esra, Nehemia und da sagst du, oh, da kann ich richtig was lernen für mich, oder? Das ist ganz was anderes. Auch Geschichte. Aber da spürst du die Wirkung des Heiligen Geistes. In 1. Korinther 2, Vers 10 und 13, uns aber hat Gott es offenbart durch seinen Geist. Denn der Geist erforscht alles, auch die Tiefen Gottes. Und Vers 13, die wir auch euch verkündigen, nicht in Worten, gelehrt durch menschliche Weisheit, sondern in Worten, gelehrt durch den Geist, mitteilend geistliche Dinge durch geistliche Mittel. Ein Ungläubiger kann noch so ein Doktor der Theologie sein, aber er wird die Bibel nicht verstehen. Er kann sie vielleicht literarisch analysieren. Er kann sie vielleicht historisch analysieren. Er kann sie vielleicht medizinisch analysieren. Aber er wird es nicht verstehen, was du und ich verstehen dürfen durch den Heiligen Geist. Was ein Geschenk haben wir doch erhalten. Wir dürfen die Bibel lesen und dürfen immer mehr verstehen. Nicht alles auf einmal. Und es kostet uns manchmal Stunden um Stunden. Aber es ist der Mühe wert. Dann führt er uns als Gläubige, haben wir schon ein bisschen drüber gesprochen, denn so viele durch den Geist Gottes geleitet werden, diese sind Söhne Gottes. Gott leitet seine Söhne durch diese Welt. Wie schön. Bis zum Ende. Bis zum letzten Tag leitet er uns. Er gibt uns Zuspruch und Gewissheit. Römer 8, Vers 16. Der Geist selbst bezeugt mit unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Wir haben schon gesehen, er betet für uns. Er nimmt sich der Schwachheiten an. Er verwendet sich mit unaussprechlichen Seufzern. Und jemand hat das mal gesagt, in der Gemeinde ist er wie der Dirigent. Wir sitzen zusammen, wir arbeiten zusammen und er ist eigentlich der, der das Ganze hier leiten möchte. Wenn man manchmal fragt, wer ist denn bei euch der Pastor? Da kommen wir manchmal ins Stottern, oder? Haben wir jetzt einen Pastor oder haben wir einen Älteste oder haben wir einen Pastoren oder wie auch immer? Wir haben den Heiligen Geist und der möchte uns leiten. Ich denke manchmal, wie schön wäre es, wenn wir uns wirklich leiten lassen würden, oder? Wenn der Heilige Geist sagt, du bist dran heute mit einem Besuch. Geh zu dem und dem Bruder hin. Und dann sagt er zu dem anderen, du bist heute dran mit Evangelisieren. Versuch mal mit dem Tankwart da, der ist heute offen. Und dann sagt er zu dem anderen, du bist heute der Mutiger. Eine Ermutigung für die Schwester so und so. Und du musst heute das machen. Und dann sagt er vielleicht in der Anbetungsstunde, und heute brauche ich hier das Lied 45 von dir. Und danach, nee, dann ist hier der Bruder dran. Jetzt das und das Gebet. Und jetzt stehst du auf und liest den Text vor. Wie schön wäre das, oder? Wenn wir uns so leiten lassen würden von dem Heiligen Geist. Der einfach sagt, jetzt komm ein bisschen mehr, ein bisschen Lautstärke da hinten, der Letzte da hinten. Du, jetzt bist du dran mit deinem Lied da hinten. Ein bisschen mehr, komm mal da raus. Und dann sagt er, nee, Moment, du noch nicht. Ein bisschen leiser hier, die Flöten, ein bisschen leiser, oder? Und jetzt die Posaunen, jetzt aber mal richtig, oder? Alle zusammen, oder? Wie schön wäre das, wenn wir das so erleben dürften, alle zusammen, oder? Mir ist es oft passiert, ich sitze in der Versammlung und denke, das Lied, mir fällt es nicht mehr ein, die Nummer, ich suche nach der Nummer und zack, schlägt jemand das Lied vor und das war die gleiche Nummer, die ich gerade gesucht habe, oder? Denke ich, oh, ja, schön, bei den gleichen Gedanken. Das kann natürlich Zufall sein, oder? Aber glauben wir an die Wirkung des Heiligen Geistes? Glauben wir daran? Wie schön, wenn wir das erfahren, oder? Solche Momente, wenn der Geist wirkt. Und er wirkt genauso in der Welt. Ich habe gehört, ich darf bis Viertel nach. Also habt ihr noch eine Viertelstunde Zeit? Ihr seid noch wach, wie es aussieht. In Johannes 16, Vers 7 bis 11 steht, doch ich sage euch die Wahrheit. Es ist euch nützlich, dass ich weggehe, denn wenn ich nicht weggehe, wird der Sachwalter oder der Fürsprecher nicht zu euch kommen. Wenn ich aber hingehe, sagt der Jesus, werde ich ihn zu euch senden. Und wenn er gekommen ist, wird er die Welt überführen von Sünde, von Gerechtigkeit und von Gericht. Hier geht es um die Welt. Die Welt wird überführen. Von Sünde, weil sie nicht an mich glauben. Von Gerechtigkeit aber, weil ich zum Vater hingehe und ihr mich nicht mehr seht. Von Gericht aber, weil der Fürst der Welt gerichtet ist. Schwieriger Vers. Schwierig. Ich versuche mal das zu erklären. Er wird überführt von Sünde. Das heißt, dem Ungläubigen wird klar gemacht, dass er ein Sünder ist und dass die Sünde ihn von Gott trennt. Wir haben bei uns im Haus so einen Latino-Hauskreis. Jeden Montagabend laden wir Latinos ein und da kommen hauptsächlich Kolumbianer, die wohnen bei uns in der AFA, das ist so ein Asylantenheim. Und meine Frau sagt immer, ja, wir müssen das ein bisschen limitieren, wir werden zu viele jetzt am Montag waren 37 Kolumbianer bei uns im Haus. Und wir sitzen alle auf Bierbänken und so im großen Kreis und dann sage ich haben wir das mit Nikodemus gelesen und da habe ich das erklärt mit der Schlange, die erhöht wird. Warum eine Schlange, warum nicht ein Schaf? Wird doch viel besser passen, so wie das Lamm in der Wüste erhöht wurde, so muss der Sohn des Menschen erhöht werden. Das wird doch viel schöner eigentlich. Aber da steht eine Schlange. Warum? Habe ich Ihnen alles erklärt. Und dann habe ich gesagt, wollen wir alle zusammen, sage ich, Fabian, du musst mir jetzt mal eins sagen. Wenn du heute stirbst, wo kommst du hin? Das sagt, oh, auf Spanisch, oh. Ich sage, und, wo kommst du hin? Na, na, in Himmel nicht, sagt er, in Himmel nicht. Ich sage, so, wo geht's denn hin? Naja, Verderben. Ich sage, wie heißt das denn? Ja, unten, unten. Ich sage, wie heißt das? Sagt er, ein anderer sagt Hölle. Ich sage, sagt er, ja, da komme ich hin. Ich sage, warum? Es reicht nicht, es reicht nicht. Weißt du, wem das gesagt hat? Der Heilige Geist. Ich war es nicht. Ich war das nicht. Hier steht es doch, oder? Er wird die Welt überführen von Sünde. Das kann ich nicht. Das kann ich nicht. Ich kann meine Kinder nicht überführen. Das kann ich nicht. Und ich muss euch bekennen, ich habe es versucht. Ich habe es versucht. Und ich habe es gemerkt, es geht nicht. Es ist eine Sache zwischen Gott und meinen Kindern. Das kann ich nicht. Ich kann niemand bekehren. Es ist Sache des Heiligen Geistes. Es ist seine Ehre, wenn am Ende unsere Kinder sich bekehren. Und zugleich wird er überführt von Gerechtigkeit. Was heißt denn das? Nun, der Ungläubige wird die Gerechtigkeit Gottes kennenlernen. Er wird wissen, dass Gott ein heiliger Gott ist, der nicht ungerecht ist. Und er muss wissen, dass alle, die an den Herrn Jesus glauben, dass sie gerechtfertigt werden. Weißt du, was das heißt, dass du gerechtfertigt bist? Wenn ein Richter dich rechtfertigt, wenn du angeklagt bist, du hättest jemanden überfahren. Und der Richter rechtfertigt dich, dann sagt er damit, du hast es niemals getan. Und so rechtfertigt Gott uns, er macht uns gerecht, das heißt, als hätten wir niemals gesündigt. So sieht Gott uns, gerechtfertigt in Christus. Was ein Geschenk, oder? Und das möchte der Heilige Geist dem Ungläubigen zeigen. Gott ist gerecht, du gehst verloren, du bist ein Sünder. Aber du kannst diese Gerechtigkeit Gottes kriegen, indem du das Werk der Erlösung annimmst. Und dann zeigt er ihm auch, dass der Fürst dieser Welt am Kreuz gerichtet wurde. Und jetzt ist der Weg frei für jeden, der glaubt. Ganz kurz noch zum Schluss sollen wir zum Heiligen Geist beten. Ihr benutzt alle dieses Einklangliederbuch und ich habe das komplett durchgearbeitet, Lied für Lied. Ich mache das in meiner stillen Zeit. Ich unterstreiche da auch die Lieder, weil ich gerne Gott noch besser loben möchte. Ich möchte auch gerne wissen, was ich da lese oder singe. Und so mache ich jeden Tag so ein Lied durch. Ich habe wirklich alles durchgearbeitet und geguckt, ob das stimmt, was da drin steht. Oder ob das lehrmäßig verkehrt ist. Ich habe kein Lied gefunden, wo der Heilige Geist angebetet wurde. Also dürfen wir es nicht machen. Nein, das will ich damit nicht sagen. Aber wenn du in der Bibel schaust, wir finden in der ganzen Bibel kein Gebet oder Lied, was an den Heiligen Geist gerichtet ist. Wir finden auch kein Gebot, das zu tun. Aber wir finden Gebete, die an den Herrn Jesus gerichtet sind. Wir sehen, dass Menschen vor ihm auf die Knie fallen. Deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater unseres Herrn Jesus Christus. Der Vater wird angebetet. Der Jesus wird angebetet. Aber wir finden keine Person, die vor dem Heiligen Geist niederfällt, um ihn anzubeten. Genauso haben wir schon über das Wirken des Heiligen Geistes geredet. Der Heilige Geist sucht keine Anbeter, sondern er sucht, dass du Gott anbetest, dass du den Vater und den Sohn anbetest. Also er wird niemals uns dazu bringen wollen, dass er selbst angebetet wird. Natürlich ist er Gott und Gott sollen wir anbeten. Aber ich denke, dadurch, dass wir kein Beispiel haben, dass der Heilige Geist angebetet wird, sondern er ist der uns dahin führt, den Herrn Jesus anzubeten, sollten wir auch seiner Stimme gehorchen und den Jesus anbeten. Ich weiß, dass es in anderen kirchlichen Kreisen gibt es sehr viele Lieder, wo der Heilige Geist angebetet wird, wo er gebeten wird, in unser Herz zu kommen und so weiter, wozu ihm geredet wird. Aber wir finden keinen einzigen Satz in der Bibel, der sich, wo ein Mensch sich an den Heiligen Geist wendet, um mit ihm zu reden, um ihn etwas zu bitten oder ähnliches. Ist das dann Sünde, das zu machen? Ich denke, es ist Zielverfehlung, wenn wir das machen. Das ist nicht das, was der Heilige Geist sucht. Manchmal machen wir so logische Schlussfolgerungen. Wenn jetzt der Heilige Geist doch Gott ist und Gott angebetet werden soll, sollten wir dann nicht auch den Heiligen Geist anbeten, da er Gott ist? Nun, Maria ist die Mutter von dem Herrn Jesus. Der Herr Jesus ist Gott. Ist deshalb Maria die Mutter Gottes? Nein, oder? Nein. Also wir können nicht einfach Sachen wie mathematisch einfach so zusammenbauen, dann machen wir einen großen Unsinn in der Bibel. Anderes Beispiel, die Bibel lehrt uns, dass jede Person Gottes, der Vater, der Sohn, der Heilige Geist, an der Schöpfung, der Erlösung und dem Gericht beteiligt war. Aber jede Person spielt bei jedem Ereignis eine bestimmte Rolle. Also, haben wir schon gesagt, werden wir dem Vater nicht danken, dass er am Kreuz für uns gestorben ist. Der Heilige Geist ist auch nicht für uns gestorben. Es ist der Jesus gestorben. Also wir dürfen nicht einfach schlussfolgern, wie wir das so mathematisch in der Schule machen. Wir wollen einfach uns an das Wort Gottes halten. Ja, damit komme ich zum Ende für heute. Morgen machen wir weiter mit der Ankunft des Heiligen Geistes. Wir sehen, dass er zu Pfingsten kam. Wir sehen aber auch, dass er im Alten Testament schon vorkam. Wie kann es sein, wenn er gewirkt hat im Alten Testament, dass er erst zu Pfingsten auf die Erde kam? All das werden wir uns morgen anschauen. Die Innewohnung des Heiligen Geistes, was das bedeutet, dass er in uns wohnt, dass er uns versiegelt hat, werden wir uns morgen anschauen. Und dann im zweiten Thema morgen die Geistestaufe, das Erfülltsein, die Salbung und die Lästerung des Geistes. Und am Sonntag schauen wir uns die geistlichen Gaben an. Wir haben alle eine Gabe gekriegt vom Heiligen Geist und wir werden darüber nachdenken, wie wissen wir, welche Gabe wir haben, welche Gaben gibt es, wie ist der Umgang mit den Gaben und so weiter. Kann man Gaben dazukriegen oder nicht? Kann man dafür beten? Oder so verschiedene Themen wollen wir uns dann am Sonntag anschauen, wenn der Herr noch nicht gekommen ist. Aber eigentlich sehen wir uns ja gleich im Himmel, oder?